Gnade sei mit euch und Friede von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute ist ein kurzer, aber doch sehr gehaltvoller Abschnitt der Bibel, unser Predigttext. Und zwar stammt er aus dem, ja, vielleicht zentralsten Kapitel der Bibel, könnte man schon fast sagen, nämlich Römer 8. Dieses Kapitel ist der Höhepunkt von Paulus' Brief an die Gemeinde in Rom. Und der Abschnitt für heute sind die Verse 14 bis 17, aber ihr könnt es gerne als kleine Hausaufgabe mitnehmen, einfach mal das komplette Kapitel und besonders auch das Ende zu lesen. Es ist wirklich ein sehr besonderer Text. Da heißt es: Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Dieser Text steckt voll von tiefgreifenden Aussagen. Ich glaube, es geht hier vor allem um Identität und um einen nahbaren Gott. Paulus schreibt darüber, wer wir eigentlich sind. Was uns ausmacht als Menschen, die eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Ich möchte mit euch den Text Stück für Stück durchgehen. Gleich im ersten Vers heißt es: Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, oder man kann auch übersetzen, alle, die von Gottes Geist geleitet werden, sind seine Söhne und Töchter. Also geht es darum, dass wir Kinder Gottes sind durch den Heiligen Geist, durch die Leitung des Heiligen Geistes. Wir sind Kinder Gottes dadurch, dass er in uns lebt, Einfluss auf unser Leben und unsere Entscheidungen und auch auf unseren Alltag hat. Wenn wir einige Seiten zurückblättern in der Bibel, dann lesen wir auch bei Johannes in seinem Evangelium etwas über Kinder Gottes. Genauer gesagt geht es da um die Frage, wie man ein Kind Gottes werden kann. Am Anfang des Johannes-Evangeliums steht ja eine sehr poetische Einleitung, und in dieser schreibt er: Allen jedoch, die ihn aufnahmen, also die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Johannes sagt: Jesus aufnehmen und an seinen Namen glauben. Paulus sagt, der Heilige Geist macht uns zu Gottes Kindern. Letztendlich ist aber beides das Gleiche. Denn wie können wir Jesus aufnehmen? Nun, wir werden heute Abendmahl feiern, da nehmen wir auch Leib und Blut Christi in uns auf. Aber noch etwas anderes von Jesus tragen wir die ganze Zeit in uns, nämlich seinen Geist. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Paulus schreibt es im Kolosserbrief: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Auf diesen Punkt der Herrlichkeit kommen wir später auch nochmal zu sprechen. Das begegnet uns am Ende unseres Predigttextes ja auch. Wir nehmen Jesus in uns auf und sein Geist ist es, der uns dann leitet und führt. Wie werden wir Gottes Kinder? Indem wir an Jesus glauben und von seinem Geist erfüllt werden. Was hat es jetzt für Auswirkungen? Was ist es denn für eine Art von Geist, die uns da antreibt, die uns leitet? Es geht weiter im Text. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Satz besonders die Heidenchristen in der römischen Gemeinde angesprochen hat. Also diejenigen, die nicht Juden waren, sondern einfach an römische Götter geglaubt haben oder an andere Götter und dann zu der christlichen Gemeinschaft dazugekommen sind. In den antiken Religionen war es ja von oberster Priorität, die Götter immer zu besänftigen. Man lebte in ständiger Angst davor, einem der Götter zu missfallen. Und diese antiken Götter waren ja launische, sogar hinterhältige Götter, so glaubte man. Und da konnte es schnell passieren, dass man etwas sagt oder tut, das einen dieser Götter vielleicht zornig stimmt und der bringt dann Unglück über das eigene Leben und die ganze Familie. Es war ein Eierschalenlauf, den man irgendwie durch möglichst viele Opfer und ja keinen Gott vergessen erträglich machen wollte. Und jetzt stellt Paulus klar, der Geist diesen einen Gottes, des wahren Gottes, der muss nicht ständig besänftigt werden. Da muss man keine Angst haben. Vor Gott können, ja sollten wir Ehrfurcht haben, aber keine Angst. Aber nicht nur in der Antike damals, auch heute begegnen uns immer wieder Menschen, die ein Gottesbild haben, das von dem der römischen Götter gar nicht so weit entfernt zu sein scheint. Ein Gott, der sauer auf dich ist, wenn du nur einen kleinen Fehler machst. Ein strenger Richter, der dich genau beobachtet und dich bestraft, solltest du einen falschen Schritt tun. Der mit der Hölle auf dich wartet, wenn du nicht genau nach seinen Regeln lebst. Und es ist schrecklich, wenn Menschen mit diesem Gottesbild groß werden. Wenn du mit einem solchen Gottesbild vielleicht sogar aufgewachsen bist, dann ist dieser Abschnitt genau der richtige Startpunkt für dich. Denn wir sehen hier einen ganz anderen Gott und einen ganz anderen Geist. In einem anderen Brief heißt es von Paulus, wir haben keinen Geist der Furcht empfangen, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Paulus schreibt in den Versen vor unserem Predigttext, dass wenn wir von Gottes Geist angetrieben werden und alte schädliche Verhaltensmuster oder Glaubenssätze ablegen, wenn wir anfangen, uns von Gott lenken zu lassen und so etwas wie Egoismus, aber auch sowas wie Selbsthass ablegen, dann werden wir leben. Wir haben keinen Geist der Furcht. Wir müssen nicht in Angst vor Gott leben. Wir brauchen keine Angst haben vor einem kommenden Gericht, vor einem Tag, wo irgendwann Gerechtigkeit geschaffen wird, an dem die Welt wieder ins Recht gebracht wird, wieder richtig gestellt wird. Wir brauchen keine Angst davor haben, weil wir wissen, dass wir leben werden. Später nochmal mehr dazu. Paulus sagt, dieser Geist von Gott, der hält euch nicht nieder, sondern er erhebt euch auf eine neue Position. Denn es heißt weiter in unserem Text, er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Gott als Vater, das ist das zentrale Thema hier in unserem Text, aber auch insgesamt im Neuen Testament. Denken wir an das Vaterunser, das Jesus seinen Jüngern lehrt. Und dieses Thema des Vaters, Gott als Vater kennen zu lernen, das kann für einige ein sehr biografisches Thema sein. Es sind ja oft unsere Eltern, die uns am meisten prägen. Sie sind es, die in den ersten Lebensjahren Einfluss auf unser Leben, auf unsere Entwicklung nehmen. Und irgendwann, wenn wir dann erwachsen sind, dann lösen wir uns von unserem Elternhaus hoffentlich. Aber unsere Eltern sind trotzdem mit die prägendsten Personen in unserem Leben. Ich habe das Glück, dass ich eine sehr gute Beziehung zu meinem Vater habe und dadurch das Bild des Vaters bei mir sehr positiv besetzt ist. Mein Vater war präsent in meinem Leben, wir haben viel gemeinsame Zeit verbracht, ich durfte vieles lernen von ihm. Und er war und ist ein guter Einfluss auf mich, glaube ich. Aber genauso gibt es viel zu viele Menschen. Und ich bin mir sicher, dass einige von uns hier dazugehören, die mit diesem Vaterbild Schwierigkeiten haben, weil sie selber einen schlechten Vater erlebt haben. Und das kann man nur zu gut verstehen. Wenn die Bibel von Gott als Vater spricht, du aber einen Vater kennst, der entweder gar nicht da war, sich nicht für dich interessiert hat, dem du egal warst, oder vielleicht einen Vater hattest, der dich manipuliert hat, oder dir oder deiner Familie Leid zugefügt hat, dann ist es nur verständlich, wenn man dieses Bild des Vaters als herausfordernd empfindet. Und wenn dich das betrifft, dann ist es mein innigstes Gebet für dich, dass du eine heilsame Erfahrung machst mit unserem Vater im Himmel. Dass er derjenige ist, zu dem du wirklich Vater sagen kannst, Papa, der dich nicht enttäuscht, der dir zuhört und der da ist. Wir lesen später gleich noch, dass es nicht immer alles leicht ist, was uns versprochen ist, dass wir auch Leiden erdulden müssen. Paulus ist ziemlich klar in diesem Punkt. Aber dieser Vater im Himmel gibt uns die Möglichkeit, wirklich Kind zu sein und eine gute Beziehung zu ihm zu haben. Ich bin ja eigentlich eher ein großer Freund vom Erwachsensein. Ja, Erwachsensein, selbstständig sein, Verantwortung übernehmen für sich selber, für sein Handeln, eine eigene Meinung zu etwas entwickeln, einen Standpunkt vertreten. Das sind Dinge, die ja nicht nur im christlichen Umfeld für uns wichtig sind. Als Gemeinde ist uns ja auch Mündigkeit im Glauben wichtig, erwachsen werden im Glauben. Wie passt es jetzt mit diesem Kindsein zusammen? Ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Paar Stiefel. Auch Paulus schreibt zum Beispiel im Epheserbrief darüber, dass wir keine Kinder mehr sein sollen im Glauben. Aber das hat nichts mit einem Kind Gottes sein zu tun. Bei dem einen geht es um einen sicheren und belastbaren, erwachsenen Glauben. Und hier geht es aber um eine Art der Gottesbeziehung. Denn Paulus stellt uns hier Gott als einen nahbaren Vater vor. Wenn wir beten, dann dürfen wir ihn mit Abba, Vater, Papa anreden. Diese innige Gemeinschaft, dieses Gott nahe kommen, das ist das Besondere. Gottes Kind zu sein, heißt auch, ihn persönlich zu kennen. Es ist nicht mehr nur der liebe Gott, der irgendwo vielleicht auf einer Wolke ist, sondern es ist dein Gott, es ist mein Gott, es ist etwas Persönliches. Und diese Gewissheit erlangen wir durch Gottes Geist selbst, der es in uns bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Kind zu sein bedeutet aber noch mehr. Und so heißt es weiter in unserem Text, wenn wir aber Kinder sind, dann ist es ganz logisch, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Jedem Jude, der das Wort Erbe in einem theologischen Kontext irgendwie hört, dem wäre sofort klar, was damit in Verbindung steht. Den Israeliten wurde ein Erbe versprochen, nämlich das Heilige Land. Aber schon im Alten Testament lesen wir, dass dieses ursprüngliche versprochene Erbe, das Land, nur ein Wegweiser ist auf etwas viel Größeres, wie in vielen verschiedenen anderen Bereichen auch. Zum Beispiel lesen wir in Psalm 2, einem ganz zentralen messianischen Psalm, von Gottes Zusage an den Messias, die da lautet, ich gebe dir alle Nationen zum Erbe, die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Also das Ganze wird erweitert. Und auch vor unserem Text im Römerbrief im Kapitel 4 schreibt Paulus von einem Erbe. Nicht anders ist es mit der Zusage Gottes an Abraham, ihm als Erben die ganze Welt zum Eigentum zu geben. Auch diese Zusage, die ihm und darüber hinaus seinen Nachkommen galt, war nicht an die Befolgung des Gesetzes gebunden. Römer 4. Nichts Geringeres als die Herrschaft mit Gott über die zukünftige Welt ist das Erbe, um das es hier geht. Über diesen Satz allein könnte man, glaube ich, eine ganze Predigtserie halten. Aber dieser Satz kann auch für uns eine einfache, heilsame Perspektive darstellen. Denn im nächsten Satz schreibt Paulus gleich über den Haken an der Sache. Er schreibt nämlich, dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, also mit Jesus leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Uns ist kein Leben in Saus und Braus auf dieser Erde versprochen. Nein, im Gegenteil, immer wieder lesen wir, dass wir Leid erfahren müssen. Zum einen als natürlicher Bestandteil dieses Lebens auf der Erde, zum anderen aber auch vielleicht besonders, wenn wir Jesus nachfolgen. Paulus erinnert uns daran, dass es das Durchhalten wert ist. Es ist kein plumpes Vertrösten auf, ja, irgendwann wird's schon wieder. Nein, es ist eine handfeste Hoffnung, die wir haben. Durch Jesu Auferstehung haben wir die Gewissheit, dass auch wir leben werden, selbst wenn wir hier irgendwann sterben. Wir tragen den Heiligen Geist in uns. Es ist kein Geist der Furcht. Wir brauchen keine Angst haben vor dem Tod, weil er nicht das letzte Wort hat. Ich möchte schließen mit einem Satz aus dem Korintherbrief. Da schreibt Paulus: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durchs Nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Das Beste liegt für uns Kinder Gottes noch vor uns. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus. Amen.